sehr verehrten Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin sagt in jeder zweiten Rede, die Klimafrage ist die Überlebensfrage der Menschheit. Und die Klimafrage ist immer die Energiefrage. Der Bürgermeister hat eben von der Zukunft geredet. Meine Damen und Herren, ohne neue Energieträger haben wir keine Zukunft. Denn alle alte Energie, Kohle, Gas, Öl, Uran für Atomkraft, alles geht zu Ende. Und zwar in den nächsten Jahrzehnten. Warum ist die Energiefrage die Schlüsselfrage für eine gute oder schlechte Zukunft? Ohne Energie gäbe es uns gar nicht. Ohne Energie wäre niemand von uns hier. Meine Damen und Herren, warum zeige ich Ihnen dieses Bild als erstes? Wenn die Sonne nur 3 Wochen nicht scheinen würde auf diesem Planeten, kein Mensch, keine Tiere, keine Pflanzen mehr. Nach 3 Wochen ohne Sonne. Diesen Zusammenhang der Urenergie, Sonne, mit unserem Leben, haben wir vergessen. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl und Uran, wie die Natur in 500.000 Tagen angesammelt hat. 1 zu 500.000 Mal verbrennen wir jeden Tag die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Sie werden uns verfluchen. Wenn wir unser Energieverhalten nicht zu 100% ändern und dadurch wirklich zukunftsfähig werden. Die erneuerbaren Energien, die Sonne, die Windkraft, die Wasserkraft, die Erdwärme, die Strömungsenergie der Ozeane, die Bioenergie steht uns für alle Zeit zur Verfügung. Es gibt kein Energieproblem auf dieser Erde. Der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur ein bisschen intelligenter machen und so rasch wie möglich den 100%igen Umstieg auf erneuerbare Energie organisieren. Dann wird diese Gesellschaft zukunftsfähig. Es ist die Frage, die alles entscheidende Zukunftsfrage schlechthin, die Energiefrage. Was stellen wir denn an mit der alten Energie? Mit Kohle, Gas, Öl und Uran. Meine Damen und Herren, und dem dadurch bedingten Klimawandel. Wenn es heute Abend bei uns in der ARD so etwas gäbe, wie eine ökologisch realistische Tagesschau. Sie wissen, das gibt es nicht. Aber wenn es das ausnahmsweise mal gäbe, eine ökologisch realistische Tagesschau. Was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen sagen am Ende dieses wunderschönen Februartages 2010? Sie müssen uns zum Beispiel sagen, dass wir auch heute wieder an diesem einen Tag 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet haben. Die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Und wir rotten pro Tag zurzeit 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Im Wesentlichen durch den Klimawandel. Und das heißt durch unsere falsche Energiepolitik. Nie hat eine Generation vor uns den lieben Gott so gnadenlos ins Handwerk gepfuscht und Evolution rückwärts gespielt, wie wir dies heute tun. Die zweite Meldung einer ökologisch realistischen Tagesschau heute Abend müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 50.000 Hektar Wüste produziert. Jeden Tag verwüsten wir unseren Planeten mehr und mehr, wegen unserer falschen Energiepolitik. Die dritte Meldung müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren durch Bodenerosion, Wassererosion. Täglich weniger Böden, aber täglich mehr Menschen auf dieser Welt. 250.000 Menschen mehr, jeden Tag. Und immer weniger fruchtbare Böden. Was heißt das? Kriege um Öl, Kriege um Wasser. Meine Damen und Herren, was ist denn Irakkrieg? Es ist ein Krieg um Öl. Alles andere, was uns Herr Bush erzählt hat, ist Lug und Betrug. Wenn im Irak nur Bananen wachsen würden, wäre dort kein einziger amerikanischer Soldat. Es geht immer um Öl. Die Alternative im 21. Jahrhundert wird heißen, die große politische Alternative, Kriege um Öl oder Frieden durch die Sonne. Um die Sonne, meine Damen und Herren, kann kein Land dieser Welt jemals Krieg führen. Die Sonne ist menschlichem Zugriff grundsätzlich entzogen. Hat der liebe Gott gut gemacht. Einen Sicherheitsabstand zwischen Erde und Sonne von 150 Millionen Kilometern. Wir kommen nicht an die Sonne ran. Prima organisiert. Sonst werden wir auch noch um die Sonne Krieg führen. Krieg um Öl oder Frieden durch die Sonne wird die Überlebensfrage im 21. Jahrhundert werden. Letzte Meldung einer ökologisch-realistischen Tagesschau heute Abend müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit 100 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen. Das hält dieser Planet nicht aus. Meine Damen und Herren, die Alternative heißt Sonne, Wind, Wasserkraft, Bioenergie und, wie gesagt, 100% erneuerbar. Das sind wir, das ist, nicht wahr, unsere kleine Erde, das da, der schwarze Punkt. Und das ist unsere Energiequelle. Verstehen Sie jetzt, warum ich gerade gesagt habe, es gibt kein Energieproblem auf dieser Erde. Aber falsches Energieverhalten gibt es. Meine Damen und Herren, diese Erde, unser Heimatplanet, bekommt von ihrem Fixstern Sonne alles, was wir brauchen, für alle Zeit, kostenlos. Die Sonne schickt keine Rechnung. Den Stoff gibt es umsonst. Umweltfreundlich, nicht klimaschädigend und für alle Zeit. Das Öl hält vielleicht noch 20, 30 Jahre, die Sonne scheint ewig. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen der bisherigen alten Energieversorgung und der neuen Energie. Und das ist unser Problem. Meine Damen und Herren, Klimawandel, Klimaveränderung gab es schon immer. Da haben die Klimakritiker recht, die immer wieder sagen, das ist noch gar nicht bewiesen, dass der Mensch das Problem ist. Die Natur hat doch auch immer Klimawandel gemacht. Richtig, kleinere Klimaveränderungen, meine Damen und Herren, aber das da, das sind die letzten 100 Jahre. Sie sehen, ein Ausreißer, ein Klimawandel wie nie zuvor in den letzten 450.000 Jahren. Und diese Kurve ist unsere Schicksalskurve. Diese Kurve hat bewirkt, dass wir 0,8 Grad globale Erwärmung hatten. 0,8 Grad klingt ganz harmlos. Nur die Natur ist so sensibel organisiert, dass schon kleinere Veränderungen, zumindest solche, diesen Ausmaßes, uns Probleme bereiten. Meine Damen und Herren, was hat denn diese Kurve bewirkt in den letzten Jahren? Ich erinnere nur an ein paar Fakten, die alle noch im Kopf haben. Nehmen Sie mal das Jahr 2003, Hitzesommer in Westeuropa. 60.000 Hitzetote. In einem Sommer in Westeuropa. 2005, New Orleans, durch einen Wirbelsturm, wie ihn die Menschheit nie erlebt hatte. Mehrere tausend Tote, 120 Milliarden Dollar Schäden. 2006 war ich in Indien, 15 Millionen Klimaflüchtlinge durch Wirbelstürme. 2007 war ich in China, 20 Millionen Klimaflüchtlinge. Die Zeichen wehren sich. Und dieser Winter, viele Leute sagen, ja alt, wo ist denn dein Klimawandel, ist doch so kalt jetzt. Wo ist denn die Klimaerwärmung? Meine Damen und Herren, ich war vor ein paar Tagen noch in Lateinamerika, fragen Sie die mal, die sagen Ihnen genau, wo die Klimaerwärmung ist. Brasilien, stöhnt unter einer unsäglichen Hitze. In Australien hat es 6 Jahre lang praktisch nicht geregnet. Die Extreme, die wir heute schon erleben, die Wetterextreme, auch dieser Winter, die sind der Beginn des Klimawandels. Auch dieser Winter. Meine Damen und Herren, wenn wir so weitermachen, wenn wir alles verbrennen, was im Boden ist, heute noch an Kohle, Gas und Öl, sagt der Weltklimarat, das ist das höchste Gremium und die haben den Friedensnobelpreis bekommen für diese Kurven. Dann werden wir im 21. Jahrhundert mit einer globalen Erwärmung von bis zu 8 Grad rechnen müssen. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht mein Enkel sein. Wenn das kommt, wenn wir nicht so rasch wie möglich umsteigen auf erneuerbare Energie, dann wird aus dieser Erde ein Treibhaus. Im Treibhaus lebt sich nicht gut. Aber noch haben wir die Chance, die solaren Energiesysteme in die Hand zu nehmen. Und zu handeln. In die Hand nehmen heißt handeln. Die Europäische Kommission schlägt dieses vor. Sie sehen, da sind wir heute, 2010. Das ist der Anteil der erneuerbaren Energie. Das da. Der große, über 90%, ist immer noch alte Energie. Erdöl, Erdgas, Kohle, Atomenergie. Heute. Aber schauen Sie mal auf 2050, wo wir sein könnten, wenn wir gut sind. Gut sein heißt, Immer mehr rein in die erneuerbaren Energieträger und raus aus den alten Energien. Dann könnten wir in wenigen Jahrzehnten den 100%igen Umstieg auf erneuerbare Energie organisieren. Meine Damen und Herren, in Ihrer Region, Kassel, aber auch Kaufing, gibt es viele Firmen, die zeigen, dass es geht und wie es geht. Ihr seid gut aufgestellt mit erneuerbarer Energie. Bei euch werden Arbeitsplätze geschaffen, ganz konkret und praktisch, mit Energieträgern, die hier vorhanden sind. Das heißt, es stärkt die Wirtschaft der Region, die Arbeitsplätze der Region und die Umwelt der Region, weil wir mit Windrädern und Solarenergie nicht das Klima schützen. Welche Chance, wenn das mehr und mehr begriffen wird. Also der 100%ige Umstieg, das heißt aber auch, der Regierungspräsident hat gerade gesagt, Energie sparen, völlig richtig. Meine Damen und Herren, schauen Sie mal, die EU sieht vor, dass wir 2/3 der oder etwa 60% der Energie wegsparen und den Rest 100% erneuerbar machen. Diese drei Begriffe machen deutlich, was es heißt, Energie sparen. Also Solararchitektur, Wirkungsgradverbesserung und Einsparung. Was könnte das denn konkret und praktisch heißen, in unseren Häusern zum Beispiel? Was heißt denn Solararchitektur? Das ist kein Hexenwerk. Solararchitektur heißt ganz einfach, deutsche Architekten müssen endlich mal lernen, wo Süden ist. Meine Damen und Herren, wenn ich einen Neubau nach Süden öffne und nach Norden dicht mache, spare ich durch diese schlichte Erkenntnis von vornherein die Hälfte der Heizenergie. So einfach sind viele Sachen. Allerdings, da müssen manche Beamtenärsche auch aufwachen und begreifen, dass es Wichtigeres gibt als Bauparagrafen aus dem 19. Jahrhundert, nämlich die Zukunft unserer Kinder. Meine Damen und Herren, hier steht Wirkungsgradverbesserung. Nehmen Sie mal unsere Autos. Bitte, wir alle, fast alle von uns fahren 10-Liter-Autos. So fahren wir im Jahre 2010 noch immer 10-Liter-Autos. Ich habe im Jahre 2002 in der ARD das 1-Liter-Auto vorgestellt von Volkswagen und habe die beiden VW-Bosse, Herrn Piech und Herrn Pietsch von Wolfsburg und Herrn Bischofsrieder von Wolfsburg nach Hamburg fahren lassen. Spritverbrauch der beiden VW-Vorstände 0,89 Liter auf 100 Kilometer. Es geht. Nur wissen Sie, wo dieses Auto heute steht? Im Museum. Das ist im Kopf nicht auszuhalten. Die Deutschen produzieren Spitzentechnik im Automobilbereich für die ganze Welt, die darauf wartet. Und dann stellen wir sie ins Museum. Ist es nicht zu fassen? Logische Konsequenz, 4 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Oder nehmen Sie mal Energieeinsparung. Meine Damen und Herren, 90% unserer Häuser sind Altbau. Herr Bürgermeister, ich habe vorhin mit Freude gesehen, dass Sie im Dezember letzten Jahres da Maßnahmen zur energetischen Sanierung im Rathaus vorgenommen haben. Das sind genau die richtigen Wege. Einsparen, einsparen, einsparen und den Rest erneuerbar. Nicht nur im Rathaus, auch in unseren Altbauten. Ich meine, 90% der deutschen Häuser sind Energieverschleuderer. 90%. Also ran an den Altbau. Das ist das Wichtigste, wenn wir eine moderne Energiepolitik machen wollen. Und die Restenergie machen wir erneuerbar. Und dann könnte die Energieversorgung so aussehen, sagt die EU. 40% der Energie kommt künftig direkt über die Sonne. 30% vom Acker und vom Wald, wenn man das intelligent macht, haben wir keinen Konflikt mit Lebensmittelproduktion. Man muss es intelligent machen. Meine Damen und Herren, manche Leute erschrecken von diesem Anteil und sagen, haben wir noch genug zu essen? Ich will Ihnen mal eine Zahl sagen, die deutlich macht, wie intelligent dieser grüne Anteil ist. Das heißt ja nicht, dass wir 1/3 unserer Felder jetzt mit Energiepflanzen bebauen müssen. Zunächst einmal die biologischen Reststoffe nutzen, Biogasanlagen bauen. 20% des gesamten deutschen Stroms können wir mit der Abfallwirtschaft aus Küche und Stall organisieren. 20% des gesamten deutschen Stroms allein. Mit den Abfällen in Forst und Landwirtschaft. 15% Windkraft. Das muss man den Hessen immer wieder betonen, weil eure Landesregierung nicht offen ist für Windenergie, sondern sie eher verhindert. Leider. Meine Damen und Herren. sage Ihnen mal ein Beispiel, um deutlich zu machen, wie die Bedenkenträger und diese Leute, die immer nur jammern, nicht, die Deutschen haben ja ein zweites Gehirn, den Jammerlappen. Das ist so unser zweites Gehirn. Anstatt etwas zu tun für die Zukunft. Ich will mal ein Beispiel sagen für positive Windenergieentwicklung. Sachsen-Anhalt, übrigens auch CDU-Region, gewinnt in diesem Winter 36% seines Stroms aus Windkraft. Hessen hat ähnliche Windverhältnisse wie Sachsen-Anhalt. Hessen gewinnt 0,8% seines Stroms aus Windkraft. Das ist einfach eine Schande, dass die moderne Technologie so verhindert wird von einer Landesregierung, die halt am Tropf der Atomwirtschaft hängt und der Kohlewirtschaft. Das Problem ist nicht, meine Damen und Herren, fehlender Wind in Hessen. Das Problem heißt die Abhängigkeit der alten Energie, von der alten Energiewirtschaft. Das gilt für beide großen Parteien. Viele SPD-Politiker hängen am Tropf der Kohlewirtschaft so sehr wie die süddeutschen Ministerpräsidenten am Tropf der Atomwirtschaft. Verfilzt und zugenäht heißt das Thema. Nicht fehlender Wind in Hessen. Das ist das Problem. Man muss die Dinge beim Namen nennen, sonst ändert sich nichts. 10% Wasserkraft, das ist in Deutschland überhaupt kein Problem, das ist auch unstrittig. Und zur Beruhigung der alten Energiewirtschaft sind noch 5% Erdöl vorgesehen. Das war's dann mit der alten Energie. Sie sehen, das ist das Ziel der Europäischen Kommission. Und jetzt haben wir endlich einen konservativen Umweltminister in Berlin, der zum ersten Mal sagt, bis 2050 ist dieses Ziel machbar. 100% erneuerbar. Meine Damen und Herren, ich sage dem Norbert Röttgen eines voraus. Weil ich weiß, wovon ich rede. Lieber deutscher Bundesumweltminister, in dem Augenblick, wo du zum ersten Mal sagst, 100% erneuerbar, eröffnet die alte Energiewirtschaft den Krieg gegen dich. Da muss er mit rechnen. Er wird sich warm anziehen müssen. Ich bin voll auf seiner Seite. Wenn ein Konservativer gar sagt, 100% erneuerbar, wird die alte Energiewirtschaft ihre Kanonen in Stellung bringen. Ich drücke dem Norbert Röttgen alle Daumen und bin ganz auf seiner Seite, dass er gewinnen wird. Meine Damen und Herren, je länger wir das hinauszögern, desto schlimmer für unsere Wirtschaft und desto schlimmer für die Gesellschaft. Je rascher eine Gesellschaft sich an die Spitze der Bewegung stellt, desto mehr Arbeitsplätze entstehen. Das beweist eure Kommune mit vielen 100 Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energie. Also das ist Zukunft und nicht Kohle, Gas, Öl oder gar Uran für Atomkraft, wo kein Mensch weiß, wohin wir mögen. Meine Damen und Herren, zum Glück ist das kein deutsches Thema mehr und kein europäisches Weltthema. Schauen Sie mal in den USA, inzwischen bei den Medien ein großes Thema. Nicht unter Bush, aber dank Obama. Obama hat angekündigt, er werde als amerikanische Regierung 160 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien investieren. Unter Bush wären solche Bilder undenkbar gewesen. Jetzt kommen sie. Das ist gut so. The next petroleum, Energie vom Acker, Energie vom Wald. Die ganze Palette der Erneuerbaren können wir nutzen. Meine Damen und Herren, nehmen wir zum Beispiel statt Raps. Sie wissen, die EU fördert seit vielen Jahren Raps und Deutschland ist im Frühjahr meistens gelb zur Zeit. Also, wenn wir statt Raps Schilfgras anbauen, 15 Mal mehr Biomasse als bei Raps. Und dann gäbe auch keinen Flächenkonflikt zwischen Lebensmittel und Energie. Schnell wachsende Hölzer, Reststoffe aus Forst und Landwirtschaft, Sonnenblumenöl, die ganze Palette der erneuerbaren Energien. Ich will vor dem Hintergrund dieses Bild symbolisiert den Reichtum der Natur. Meine Damen und Herren, wir leben auf einem unendlich reichen Planeten, nur wir lassen jeden Tag 50.000 Kinder und Menschen verhungern. Das ist eine Schande. Das müsste nicht sein. Mit erneuerbarer Energie ist der Hunger zu überwinden. Nehmen Sie mal Afrika und die Sonne. Welch eine Chance für Entwicklung! Oder Bangladesch und die Sonne. Meine Damen und Herren, ich will vor dem Hintergrund dieses Bildes mal eine kleine Erfahrung wiedergeben. In Frankfurt holt mich einer ab am Bahnhof und bringt mich zur Industrienhandelskammer zum Vortrag. In dessen Diesel roch es ein bisschen nach Pommes frites. Dann sage ich zu dem, was fahren Sie denn? Sagt er, Rapsöl. Am nächsten Tag in Hannover holt mich einer ab und dessen Diesel roch es ein bisschen nach Bratwurst. Dann sage ich, was fahren Sie denn? Sagt er, Leinöl. Sie sehen, ich kann sogar jeden Tag einen anderen Geschmack in meinem Auto haben. Es hat auch nichts mit Verzicht oder Opfer zu tun, sondern mit neuem Reichtum für alle. Darum geht es. Einen neuen Reichtum für alle, damit kein Kind mehr verhungert. Und am Tag danach in Osnabrück holt mich wieder einer ab mit einem Diesel, bevor wir am Bahnhof abfahren, sagt er müsse erst tanken. Dann dachte ich, was will der denn tanken? Das ist gar keine Tankstelle. Dann läuft er um sein Auto, macht den Kofferraum auf und eine Kiste Salatöl, bei Aldi gekauft, und schüttet so eine Flasche nach der anderen in seinen Tank. Dann frage ich ihn, wie lange machen Sie das? Sagt er, 240.000 Kilometer ohne jedes Problem. Aber sein Autohersteller rät immer ab davon. Meine Damen und Herren, ich habe folgendes Jahr in Rio de Janeiro die Rio 9-Konferenz eröffnen dürfen. Alle südamerikanischen Staaten tun sich zusammen und machen jetzt große Geschichten für erneuerbare Energien. Mein Taxifahrer in Rio fuhr natürlich mit Bioethanol, also mit Biosprit. Den habe ich gefragt, keine Probleme, und hat er nur gelacht, sagte, wieso Probleme? Das war ein Volkswagen. Rio, also VW do Brasil, baut fast nur noch Biodiesel und Bioethanol-Autos. Und in Deutschland behaupten sie, die Motoren gehen kaputt. Es wird uns einen Quatsch erzählt. Von den hiesigen Autobauern, die die Zukunft verschlafen, ist es einfach nicht zu fassen. Meine Damen und Herren, in Brasilien fährt jedes zweite Auto mit Biosprit. Und das funktioniert. In Brasilien, meine Damen und Herren, fliegt das erste Flugzeug mit Bioethanol. Aber natürlich werden wir Autos fahren, lange, wenn es kein Benzin und kein Öl mehr gibt. Was ist denn Erdöl? Gespeichertes Pflanzenmaterial. Nichts anderes. Von Natur aus. Die Natur weiß es immer besser als die Menschen, die nur auf eine Technik setzen, die uns nicht in die Zukunft führt. Also, bitte, in den USA fliegen jetzt die ersten Jumbos mit Bioethanol. Ohne jedes Problem. Von wegen, wir könnten in der Zukunft nicht mehr fliegen, wir könnten nicht mehr Auto fahren, wenn es kein Benzin und kein Erdöl mehr gibt. Alles dummes Zeug, alles Panik machen. Schauen Sie mal, das Hauptproblem, vor dem ein Industrieland wie Deutschland, ölabhängig wie wir sind, steht, ist dieses. 2009 hatten wir weltweit den Höhepunkt der Ölförderung erreicht. Weltweit. Jetzt geht die Förderung zurück. Das hat das industrienahe Bölko-Institut in München ausgerechnet. Die Ölförderung geht zurück, aber die Nachfrage steigt. Indien, China, Brasilien, Mexiko, Südafrika, die wollen alle so leben und werden alle so leben wie wir. Und sind noch alle ölabhängig. Meine Damen und Herren, wer heute noch auf 10-Liter-Auto setzt, wer heute noch auf Ölheizungen setzt, muss wissen, das fliegt ihm alles um die Ohren. Er wird es nicht mehr bezahlen können in wenigen Jahren. Es ist kein... Der Weltenergierat geht davon aus, bis 2015 kostet der Liter Benzin 5 Euro. Nicht 5 Mark, wie die Grünen mal gesagt haben. 5 Euro, sagt heute der Weltenergierat und das amerikanische Finanzministerium. Was macht ein auto- und ölabhängiges Land wie Deutschland dann, wenn wir nicht rechtzeitig umschalten auf erneuerbare Energiequellen? Schauen Sie mal, Shell fängt an, Solarfabriken zu bauen. BP heißt nicht mehr British Petroleum, sondern Beyond Petroleum, nach Ölzeit. Und das neue Logo von BP, die Sonne und Biomasse, von Öl sehen Sie gar nichts mehr. Das ist das Ein-Liter-Auto von Volkswagen. Aber hier steht im Museum, anstatt auf dem Weltmarkt. Auch das hat die deutsche Autowirtschaft verpennt. Meine Damen und Herren, ein Land, das nicht auf der Höhe seiner technologischen Zeit ist, produziert Massenarbeitslosigkeit. Das ist eine deutsche Erfindung. Das Hybridauto von Toyota, eine deutsche Erfindung an der Hochschule Aachen. Im Jahr 1972. Und jetzt werden in Japan die Arbeitsplätze geschaffen. Mit dieser deutschen Technik ist Toyota zum größten Autobauer der Welt geworden. Meine Damen und Herren, ein Hybridauto ist noch keine Zukunft. Aber immerhin besser als unsere 10-Liter-Autos. Ich fahre dieses Auto seit 3 Jahren, verbraucht etwa 4 Liter. Ist noch nicht zukunftsfähig. 4 sind viel zu viel. Aber besser als 10. Ich war, wenn ich auch diese Zwischentechnik verschlafe, das ist Zwischentechnik, habe ich keine Zukunft. Die Endtechnik, ich war, das ist Zukunft. Wir fahren Elektroautos und den Stoff, in diesem Fall den Strom, produziert jeder selber. Auf seinem Dach, im Garten, beim Nachbarn, auf der Wiese des Bauern, wie auch immer. Das ist Zukunft. Und da sind, ich war, in Frankreich kann ich Elektroautos kaufen, das ist französisch, das ist in Deutschland noch nicht. Das ist der erste Elektro-Porsche der Welt. Porsche sagt, das gehe nicht. So ein tolles Auto kann man niemals elektrisch fahren. Welch ein Quatsch. Ein bayerischer Porsche-Händler namens Ruf hat diesen Porsche umgebaut, in einem Jahr mit 2 Mitarbeitern daraus ein Elektroauto gemacht. Meine Damen und Herren, ich bin diese Rakete gefahren. In 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Sie lassen jeden Benziner stehen, von wegen Opfer oder Verzicht oder Askese. Alles dummes Zeug, was man einer nicht aufgeklärten Bevölkerung heute noch erzählt. in diesen Fragen. Meine Damen und Herren, ich will keine Porsche-Reklame machen. Kein Mensch braucht einen Porsche. Das ist eher ein männliches Potenzproblem als ein Zukunftsproblem. Aber wenn die Kerle schon Porsches brauchen, dann sollen sie wenigstens sich anständig benehmen, ihnen elektrisch fahren und keine Kinder mehr vergiften in der Zukunft. Meine Damen und Herren, das ist Zukunft. Das ist ein Haus, das erste Solar-Plus-Haus der Welt, das dreimal so viel Strom produziert, wie die Menschen brauchen. Das heißt, du kannst mit deinem Haus Geld verdienen. Das ist Zukunft. Wieso stehen auch in Kaufungen noch immer die meisten Dächer völlig umsonst in der Gegend herum? Wieso eigentlich? Wieso holen wir Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien und Uran aus Australien nach Kaufungen? Und die heimische Sonne und den heimischen Wind und die heimische Erdwärme und die heimische Bioenergie nutzen wir zu wenig. Wie bekloppt sind wir alle, dass wir das Angebot von oben, die Energie vom Chef selbst, so wenig nutzen. Hier wird bewiesen, dass es geht und wie es geht. Rolf Dich in Freiburg baut Solar-Plus-Häuser. Wenn du ein solches Haus baust, sparst du Geld. Du brauchst kein Dach, du brauchst keine Ziegel. Die Solaranlage ist das Dach. Welch ein Vorteil von vornherein. Und die Solaranlage macht dreimal so viel Strom und dafür bekommst du anständig eine Einspeisevergütung. Schauen Sie mal, herkömmlich gebaute Häuser, das heißt, die meisten unserer Häuser brauchen so viel Energie und damit immer mehr Geld. Niedrigenergie ist besser, passiv noch besser, aber plus Energiehäuser. Wenn mein Haus die Umgebungswärme und die Umgebungsenergie nutzt, das ist Zukunft. Dieser Architekt hat für sich mal ausprobieren wollen, was geht denn technisch alles. Und er hat ein Haus gebaut, das dreht sich mit der Sonne. Da oben macht er Strom, hier macht er alle Wärme. Er macht 6-mal so viel Strom, als er braucht. Das Haus verdient gut Geld. Meine Damen und Herren, ein Drehhaus hat nur ein kleines Problemchen. Beim Rausgehen muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst gibt es keine Probleme. Schauen Sie mal, wir haben auf unserem Hausdach in Baden-Baden seit 18 Jahren zwei Solaranlagen. Die hier macht Strom und auf der anderen Seite haben wir eine, die macht Wärme. Ich kann Ihnen versichern, in diesen 18 Jahren haben wir von der Sonne noch nie eine Rechnung bekommen. Meine Frau hat mir gerade vorhin noch mal eine SMS geschickt, hat geschrieben, auch gestern in der Post im Hause Alt von der Sonne keine Rechnung. Meine Damen und Herren, wieso machen wir das nicht im großen Stil? Wieso wollen wir uns nicht beschenken lassen von der Natur? Das Hauptproblem ist, wir beißen die Natur zurück. Wir verbrennen Kohle, Gas und Öl. Warum? Weil wir das gestern auch so gemacht haben. Das ist der einzige Grund. Weil wir das gestern auch so gemacht haben. In meinem Buch Der ökologische Jesus, Vertrauen in die Schöpfung, habe ich den Kirchenleuten in Deutschland empfohlen, macht doch endlich mal Solaranlagen an die Kirchendächer, damit der Heilige Geist endlich mal Landefläche bekommt. Und der will ja immer. Das Angebot von ganz, ganz oben ist ja immer da. Schauen Sie, 700 Kirchen haben das gemacht. Nicht schlecht für den Anfang. Und wenn eine Kirche anfängt, machen sie alle nach. Ne? Nicht schlecht. Und jetzt hat sogar der Vatikan die ersten Photovoltaik. Welche Freude im Himmel über dieses Bild. Schauen Sie, wie das Alte und das Neue zusammenpasst. Ich finde das einfach wunderbar. Das ist ästhetisch. Das ist eine moderne, ästhetische Baukultur. Aber deutsche Denkmalschützer hätten bestimmt größte Bedenken, so etwas zu benehmen. Wo sind wir? Meine Damen und Herren, schauen Sie mal, die neue Audienzhalle des Papstes. Der deutsche Papst wird jetzt endlich von oben mit Energie versorgt. Ne? Vom Chef selbst. Wer kein eigenes Haus hat, kann sich an Freiflächenanlagen. Auch in der Gegend hier, auch in Nordhessen, gibt es Freiflächenanlagen. Ein Bauer in Bayern hat mir gerade erzählt, er macht jetzt 7 Meter über seinem Acker eine große Photovoltaikanlage. Sag ich, wieso 7 Meter? Dann sagt er, dann komme ich mit meinen Maschinen unten durch und kann herkömmliche Landwirtschaft betreiben. Weizen, Kartoffel, Roggen, was auch immer. Und 7 Meter drüber gewinne ich Solarstrom. Doppelte Ernte. Wo ist ein Problem? Wir haben Lösungen für die Probleme, aber die Deutschen sind richtig verliebt in die Probleme. Wenn ich in USA oder Japan rede, fragen die Leute immer, wo sind die Lösungen? Wenn ich in Deutschland von Lösungen rede, sagen die Leute immer, aber da muss es doch bestimmt noch ein Problem geben. Das ist ein fundamentales, ist ein mentales Problem. Das war eine Kohlegrube im Saarland. Peter Müller hat sie eingeweiht. Ich war eine Photovoltaikanlage von der Kohle zur Sonne. Das ist genau der richtige Weg. Die ganze Welt kann zu 100% mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Es gibt kein einziges Land der Welt, das das nicht zu 100% könnte. Es muss schön sein, wenn es schön ist, nicht ThyssenKrupp-Stahl. Integrierte Photovoltaik, ästhetische solare Architektur. Wir können eine schönere Welt bauen, wenn wir endlich auf 100% erneuerbare umsteigen und wir zerstören nichts mehr, schon gar nicht das Klima. Das ist eine Vision. Vom Arc de Triomphe zum Triumph der Sonne. Aber in Berlin ist das bereits Realität. Angela Merkel gewinnt den Kanzler an Solarstrom. Alle Ministerien in Berlin haben Solaranlagen. Eine große Freiflächenanlage in Spanien. Es muss schön sein. Schauen Sie, das ist eine Anlage, es geht auch an der Senkrechte unserer Häuser. Nur ein paar Beispiele, die deutlich machen, was alles geht. Scheußliche Betonwände kann ich verschönern. Eine schönere Welt mit der Sonne. Das ist meine Vision für eine bessere Zukunft. Dieser Bauer in Augsburg erzählt mir seine Geschichte. Kleiner Bauer, aber große Photovoltaik. Meine Damen und Herren, dann frage ich ihn, kleiner Bauer, 16 Hektar, wie hast du das finanziert? Ich meine, die Technik kostet ja. Dann sagt er hat keinen einzigen privaten Euro gebraucht. Sein Banker sei gekommen und habe ihm gesagt, du hast so ein schönes Dach, gib uns das. Wir, die Bank, finanzieren die Anlage, du stellst das Dach und die Gewinne teilen wir uns. Freunde, wo ist denn ein Problem? Wir haben Lösungen. Schauen Sie mal, jedes Dach, auch in Kaufungen, jedes Dach kann ein solares Sparschwein werden. Lasst uns das in der Wirtschaftskrise nach dem schönen Motto machen, lieber eine Solaranlage auf dem Dach als die Aktien im Keller. Wenn selbst die Bild-Zeitung das begreift, kann es wirklich jedermann verstehen. Schauen Sie mal, nur ein paar Beispiele. Sonne und Holz in Harmonie, das hat noch nichts mit Verzicht oder Opfer zu tun. Es geht um ein schöneres Leben für alle. Denn mit erneuerbaren Energien können alle Menschen, auch die in Afrika, auch die in Indien, auch die, die heute noch hungern, gut leben. Scheußliche Dächer kann ich verschönern. Und wie gesagt, es geht auch an der Senkrechten. Was haben wir? Supermärkte mit unendlich vielen freistehenden Dächern. Was kann man da alles machen? Das ist das neue Stadion von Werder Bremen. Schauen Sie mal, wie die das intelligent organisieren. Solarstrom wird hier produziert. Da ist eine Firma bei Mannheim, die hat viele Caravans, die sie verkauft. Die hatten immer Probleme, wenn der Haken kam, zunehmende Stürme, die Autos waren beschädigt und immer dreckig. Die mussten viel Geld aufwenden fürs Putzen lassen. Jetzt haben sie hier aufgeständert, ganz einfache Dachkonstruktion, überall Photovoltaik drauf. 160.000 Euro Gewinn im Jahr, allein durch diese Anlagen. Versicherungsbeiträge sind viel billiger geworden. Warum? Weil die Autos nicht mehr so beschädigt sind, weil sie jetzt überdacht sind. Lauter Gewinne. Es geht um die Organisation von Gewinn. Umweltschutz kann zum Gewinn werden. Eine Gesellschaft, die dies begreift, macht die Geschäfte von morgen, weil das auch die Exportschlager von morgen sind. Fragen Sie mal die hiesigen Firmen, die sich mit erneuerbarer Energie beschäftigen. Die sind in den USA zugange mit Export von hier aus Kaufungen und hier entstehen die Arbeitsplätze. Also man kann es intelligent machen. Wer neu baut, gleich Solararchitektur integrieren. Das neue Rathaus in London, integrierte Photovoltaik. Japan, ganze Dörfer, ganze Stadtviertel, 100% erneuerbar. Schauen Sie mal, das ist ein Stadtviertel im Norden von Tokio. Kein Haus ohne solare Energieversorgung. Sanyo hatte mich eingeladen, das mit einzuweihen, eine solare Arche. Da fährt 300 Meter entfernt der Shinkansen vorbei. Der japanische Superzug. Meine Damen und Herren, 100 Millionen Menschen fahren da jedes Jahr vorbei. Übrigens ist deutsche Technik in Japan. Und jetzt wird es wieder sehr deutsch. Als ich nach Hause kam von dieser Einweihung, ruft mich ein Bürgermeister an aus dem Ruhrgebiet. Das war mein erstes Telefonat, als ich wieder in Deutschland war. Und sagt: Herr Alt, wir haben gestern Abend im Gemeinderat beschlossen, bei uns werden Solaranlagen nur erlaubt, wenn man sie von der Straße aus nicht einsehen kann. Das ist Deutschland, so sind wir, das Land der Bedenkträger. Man schämt sich seiner eigenen Technik. Warum? Weil man sie noch nie ausprobiert hat. Das einzige Problem: fehlende Erfahrung. China hat viel Solaranlagen, immer mehr. Schauen Sie mal, die Chinesen produzieren heute so viel Sonnenkollektoren pro Jahr und alle 27 EU-Staaten so viel. Also von wegen, wir sind die Super-Ökos und die Chinesen die großen Dreckschweine. So einfach kann man die Welt heute nicht mehr einteilen. Der neue Olympiabahnhof in Peking. 20.000 Chinesen beziehen von hier ihren Solarstrom. Übrigens, eine deutsche Firma hat das installiert. Wir können das. Technisch sind wir sehr weit in Deutschland. Wir haben die besten Techniker. Aber die Bedenkenträger bestimmen halt das Klima in diesem Land und das ist nicht gut. Meine Damen und Herren, das ist ein Turm, sind zwei Türme in New York. Herr Manger hat auf seinem Buch diese beiden Türme. Da sind drei Windräder integriert. Die machen Strom für 5.000 Menschen, die hier arbeiten. Meine Frau hat vor wenigen Wochen in Bahrain dieses Bild aufgenommen. Drei kleinere Windräder machen Strom für 2.000 Menschen in diesen beiden Türmen integriert. Wir haben Lösungen, aber ich muss auf die Windkraft setzen und nicht auf Atomkraft, wenn ich ein modernes Industrieland aufbauen will. Drei deutsche Ingenieurbüros bauen diese Türme in Arabien. Da werden mal 8.000 Menschen arbeiten. Der Turm macht Ökostrom für 16.000 Menschen. Google Headquarter, schauen Sie mal, kein Quadratmeter Dachfläche ohne Photovoltaik in Kalifornien. Die Windenergie, trotz aller Bedenken, ist gut angestiegen in Deutschland. Wir gewinnen immerhin 8% unseres Stroms jetzt aus Windrädern. Übrigens, die Amis haben uns abgelöst und die Chinesen werden uns bald ablösen. Als Windland Nummer 1. Wir sind inzwischen zurückgefallen. Aber die Technik, die deutsche Technik, wurde immer besser. Die Effizienz eines Windrads hat sich verzehnfacht in den letzten 20 Jahren. Ich finde Windräder schön. Wer gegen Windräder Bedenken hat und behauptet, die verschandeln in die Landschaft, muss mir die Frage beantworten, wie sexy sind eigentlich Atomkraftwerke in der Landschaft? Das ist die Alternative. Meine Damen und Herren, wenn ich Windräder auf See kombiniere mit Windrädern an Land, habe ich immer irgendwo Wind. Das Speicherproblem ist lösbar. Das Speicherproblem ist ein Problem. Sonne und Wind stehen nicht immer zur Verfügung. Aber es ist kein unlösbares Problem. Ich muss es intelligent kombinieren. Während die alten Energieträger keine Lösung haben für die Zukunft, sie gehen zu Ende. Selbst ohne Klimawandel, selbst wenn die Klimaskeptiker recht bekommen und kein einziges Grad Klimaerwärmung stattfindet, brauchen wir andere Energie, denn die alte geht zu Ende. Ein unlösbares Problem. Mit erneuerbarer Energie lösbare Probleme. Schauen Sie mal, wie die Chinesen romantische Reklame für Windräder machen. Und das zeigt, was die Politik tun muss. Meine Damen und Herren, in den 90ern hatten wir in Deutschland kaum Wachstum bei Photovoltaik, bei Solarstrom. Und dann kam im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiegesetz. Und jetzt geht die Post an. Deshalb gibt es auch in Ihrer Kommune jetzt dank dieser Kurve und dank des Erneuerbaren Energiegesetzes so viele 100 Arbeitsplätze im Bereich der Erneuerbaren. Und die Branche geht davon aus, eine Verzehnfachung 2010, da sind wir jetzt, eine Verzehnfachung in den nächsten 10 Jahren. Das ist Zukunft, das ist intelligentes Wirtschaften. Pellets, 20-30% Wachstum pro Jahr. Und schauen Sie mal, Pellets sind viel preiswerter heute schon als Erdgas oder oder Heizöl. 40% preisgünstiger als die alte Energie. Schauen Sie mal, die rote Kurve, das ist der Heizölpreis. Die blaue Kurve ist der Erdgaspreis. Und diese grüne Linie, das ist der Pelletspreis in den letzten 10 Jahren. Mit Mist und Gülle und Kacke können wir unendlich viel erneuerbare Energie gewinnen. Dieser Bauer macht es intelligent. Wenn er keinen Wind hat, hat er Biogas, kann er speichern oder Pflanzenenergie oder zu Hause noch Solarenergie. Der Mix der Erneuerbaren bringt die Lösung des Speicherproblems. Großkraftwerke, wenn ich das noch ergänze mit kleinen Kraftwerken auf unseren Häusern, in diesen Kraftwerken in Kalifornien wird Solarstrom gespeichert. Auch nachts steht er zur Verfügung in großen Solarkraftwerken. auch hier in Spanien. Das ist noch Zukunftsmusik. Am Rand der Autobahn Windräder und über den Autobahnen Photovoltaikanlagen. Aber warum nicht? Die Autobahn ist eh verbautes Land. In diesem Buch habe ich deutlich gemacht, dass das Ganze in erster Linie ein ethisch-moralisches Problem ist. Haben wir noch Verantwortung für Kinder und Enkel? Und dieser wunderbare junge Mann aus Nazareth hat uns schon vor 2000 Jahren einen Hinweis gegeben, mitten in der Bergpredigt sagt dieser Jesus von Nazareth, die Sonne unseres Vaters scheint für Gute und Böse für alle Zeit. Wo ist da ein Problem? Meine Damen und Herren, es ist kein Zufall. In allen Weisheitslehren, in allen Weltreligionen ist die Sonne immer ein göttliches Symbol. Gott, die Sonne hinter der Sonne. Wenn ich das heute vor Theologen sage, kriege ich nur noch Zustimmung. Ja, was denn sonst? Die Urenergie, die uns am Leben hält. Ohne Energie wäre niemand von uns hier. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Und neue Energie bedeutet neue Arbeitsplätze. Schauen Sie mal, das sind die 8 großen deutschen Wirtschaftsbranchen. Alle haben Arbeitsplätze abgebaut. Alle. Geht alles nach unten. Und das ist die Kurve der erneuerbaren Energien in den letzten 10 Jahren. Nahezu 300.000 neue Arbeitsplätze. Bis 2020 werden wir 1 Million neue Arbeitsplätze haben. Deshalb hat auch Ihre Kommune große Chance, wenn ihr diesen erneuerbaren Energien weiterhin treu bleibt. Sonnige Aussichten. Klimaschutz kann zum Gewinn für alle werden. Meine Damen und Herren, als die Kanzlerin dieses Buch vorstellte, Zukunft Erde, hat sie gesagt, sie will dafür sorgen, dass dieses Thema das Top-Thema der Weltpolitik ist. Einiges hat sie dafür getan. Ich komme zum Schluss. Das waren die Energieverbräuche unserer Vorfahren in den letzten 2000 Jahren. Und dann kamen wir. Sehen Sie den Unterschied? Und das macht natürlich Probleme. Wenn wir diesen Wohlstand halten wollen, das geht nur mit viel Energieverbrauch. Wenn wir diesen, es ist die Hälfte schon verbraucht, jetzt kommt die zweite Hälfte. Und dann leben unsere Enkel wieder so wie die alten Germanen. Kein Strom, kein Auto, kein Flugzeug, kein Computer, kein Licht. Keine elektrische Waschmaschine, kein Fernseher. Wenn wir aber dieses Wohlstandsniveau halten wollen von heute, auch für unsere Kinder und Enkel, dann müssen wir auf diesem Energieverbrauchsniveau den 100%igen Umstieg organisieren. Und dann können alle Menschen, alle, erstmals alle, auch die heute noch Armen, ein reiches Leben führen. Welch eine Chance für eine bessere Welt. Weil die Erneuerbaren unendlich in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen. Schauen Sie mal, das verbrauchen wir heute pro Jahr. So viel Energie. Allein die Wasserkraft schickt uns theoretisch die Hälfte dessen, was wir verbrauchen. Die Bioenergie schon 15 Mal mehr, als wir heute verbrauchen. Die Wellen- und Meeresenergie der Ozeane 76 Mal mehr und die Windenergie 308 Mal mehr und die Sonne, wie gesagt, 15.000 Mal mehr. Jetzt verstehen Sie vielleicht, weil ich dass ich am Anfang gesagt habe, es gibt kein Energieproblem auf dieser Erde. Meine Damen und Herren, wenn wir es vormachen, werden die Dritte Weltländer es nachmachen. Schauen Sie mal diesen Afrikaner. Er war arbeitslos. Jetzt hat er sich eine Solarzelle besorgt, daraus ein Solartelefon gebastelt. Jetzt kommen die Leute zum Telefonieren zu ihm. Er hat einen Arbeitsplatz. Mit ein bisschen Energie ist das Problem erledigt. Oder diese Frauen in Bangladesch, mein Lieblingsland in der dritten Welt, seit 40 Jahren drehe ich Fernsehfilme in Bangladesch. In keinem bengalischen Dorf gibt es Strom. Geht nicht. Wir können keine Hochspannungsleitungen legen im dritten Welt. Geht nicht. Also, Sonnenenergie. Erstmals haben diese Frauen Licht zu Hause. Diese Inderin zeigt mir voller Stolz ihre Solarlampe. Schauen Sie mal die kleine Photovoltaikanlage da oben. Reicht aus für 2 Solarlampen. Und die Kinder dieser Frau können jetzt zur Schule. Warum? Weil sie im Schein von Solarlampen abends Hausaufgaben machen können. Problem erledigt. Um diese Kinder muss man sich keine Sorgen machen. Die können zur Schule, die bekommen einen Abschluss und bekommen einen Arbeitsplatz. Die Probleme sind lösbar. Wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken. Wenn Sie mögen, auf dieser Internetseite bekommen Sie jeden Tag neue Meldungen. Wer kann das? Was kostet das? Was ist die beste Technik? Worauf muss ich achten bei der Installation? Wo sind die besten Handwerker, die das können? Eine Jobbörse, meine Frau betreibt diese Seite, hat meine Frau eingerichtet. Wo können unsere Kinder das studieren? Übrigens sind über 100 Universitäten bereits in Deutschland und Instituten. Das ist Zukunft. Hier entwickelt sich etwas völlig Neues. Und wenn wir diesem Trend treu bleiben,
kriegen wir Millionen neue Arbeitsplätze. Also ich lade Sie herzlich ein auf die Sonnenseite, sonnenseite.com oder franzalt.de. Meine Frau verschickt jeden Sonntag 150.000 Newsletters in die Welt mit den wichtigsten Meldungen der Woche. Also Sie seien herzlich eingeladen auf die Sonnenseite des Lebens. In meiner letzten Fernsehsendung hatte ich den Dalai Lama zu Gast und habe den Papst des Ostens gefragt, was ist für Sie heute Religion? Dann sagt der Dalai Lama, religiös ist, wer mitarbeitet an der Bewahrung der Schöpfung. Meine Damen und Herren, welche moderne Definition dessen, was Religion sein könnte, wenn Religion auf der Höhe der Zeit ist? Jeder von Ihnen kann daran mitarbeiten, dass dieser Planet mit Hilfe der Sonne und der anderen Energieträger ein schöner Planet bleibt, damit auch unsere Kinder und Enkel ein schönes Leben führen können. Ich möchte an die anwesenden Kommunalpolitiker, welcher Couleur auch immer, den Vorschlag machen, bleibt dieser Energie treu, baut sie aus, hilft, animiert eure Bürgerinnen und Bürger hier mitzumachen. Und Kommunalpolitiker, meine Damen und Herren, die sich auf diese neuen Technologien einlassen, müssen auch keine Angst haben vor der nächsten Wahl. 80% der Deutschen sind für Erneuerbare und nur noch wenige für neue Kohle oder längere Laufzeiten der Atomkraft. Immer mehr Bürger erkennen die Vorteile. Deshalb geht weiter auf diesem Weg und ihr habt beste Voraussetzungen. Denn in Ihrer Kommune ist es schon bewiesen, dass da auch neue Arbeitsplätze entstehen. Viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen dieser Dinge. Herzlichen Dank.